jemandem nach, man folgt etwas nach. Und eigentlich trifft es den Nagel auf den Kopf, was die Serie, was uns die nächsten Sündige bis mit Ostersonntag betrifft. Wir müssen Jesus in dieser Serie hervorheben und wir müssen Jesus nachfolgen. Wir werden die Ich-Bin-Worte, die bekannt aus dem Johannesbrief, werden wir nachfolgen, denen nachgehen. Und das wird uns ganz neue Zeichen und ganz neue Bilder von Jesus geben. Das hoffe ich, das ist meine Erwartung. Und darum ist es der Hashtag. Genau. Zu dem Ganzen hat Movement keine Aufwandgeschichte und haben sogar einen Clip definiert, also eine Art Serienclip. Wir werden jetzt ein bisschen Kinoatmosphäre schaffen, den Clip laufen lassen, das Licht dimmen, dass wir auch mal den Clip uns Gemüt führen. Ich werde nachher kurz erklären, was da sich das ISF gedacht hat. Lasst euch überraschen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Nobody can do it like me. Nobody.
Yes, we can.
Nobody loves the Bible more than I do.
Which is why I alone can fix it.
Sie sprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute Populismus-Propaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not wars. Let's exit. Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt.
Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst, stirbst, wählst den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein, allein.
Da erschallt die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!
Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast eine Ankündigung überboten.
Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften, weiter als wir uns vorstellen konnten.
Du hältst deine Versprechen.
Mehr denn noch das ein oder andere Mal schauen im Rahmen dieser Serie. Und ich habe es ein zweites Mal gebraucht, um ein bisschen zu verstehen, was es raus will. Genau, es ist nicht gerade einfach gerade selbsterklärend. Aber es ist manchmal gut, ein zweites Mal etwas anzuschauen. Weil es ist eine Art wie zweigeteilt. Es fängt an mit vielen Texten, immer unterbrochen auf irgendjemanden, der mit der Petarde rumläuft, weiß nicht warum, egal. Auf alle Fälle immer wieder Medienbericht, Nachrichtensprecher. Und das ist, finde ich, ein sehr gutes Zeitbild. Es gibt sehr viele Leute, die Hoffnung, Erfüllung geben wollen. Leute, die glauben, sie haben Antworten auf all unsere Fragen. Man hat ja teilweise bekannte Politikerstimmen gehört, ich muss da nicht mehr dazu sagen. Und plötzlich kommt der Break im Wald, Stille, und dann wird auf Jesus hingewiesen. Und das trifft die Predigt mehr, als ich sogar gedacht habe. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot von der Welt, wer mein Brot ist, wird nie mehr hungern. Dann trifft es das, was der Clip eigentlich sagt, mega. Wie viele Sachen geben uns eine kurzfristige Erfüllung? Aber Jesus sagt, ich gebe euch eine langfristige, eine unvergängliche. Jetzt, ich möchte das, wie gesagt, mit dieser Bibelstelle anschauen, wo das Ganze auch beschrieben ist, Johannes 6. Ich bin das Brot, die Stelle. Wer das aufklicken oder aufschlagen will, ich fange an ab Vers 25. Und zwar mit der Ausgangslage. Genau, jede Geschichte hat eine Ausgangslage. Die Ausgangslage ist Johannes 6, Vers 25 und 26. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Die Jünger haben Jesus gesucht und sie beziehen sich auf Wunder, Mehrzahl. Was ist passiert? Ein Abend vorher war die Bergpredigt, wo ich die 5000 gespissen hat. Das habe ich letzten Sonntag lustigerweise Predigt gehabt, mit dem Andreas, Bergpredigt. Anyway, auf jeden Fall war das grosse Wunder, wo die 5000 Männer und ein paar tausend Frauen und Kinder alle von Jesus gespissen worden sind. Es ist nochmal Schlag auf Schlag weitergegangen, weil am gleichen Abend ist Jesus in ein Schiff eingestiegen mit den Jüngern und hat auf die andere Seite vom See Genezareth wollen. Er ist in einen heftigen Sturm gekommen, der ihn dann schlussendlich gestillt hat. Und jetzt ist ein Tag später. Die Jünger, völlig aufgewühlt, suchen ihn und sie finden ihn. Und noch völlig aufgewühlt fragen sie ihn dann wegen dem Brot. Und was mir da auffällt ist, sie sind natürlich durch die Emotionen, durch die Wunder, natürlich noch völlig durch den Wind, auch verständlich. Wir dürfen aber nicht vergessen, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Die Jünger, ihr Name ist Programm. Das waren Teenies. Man nimmt an, dass sie zwischen 15 und 20 sind. Und verständlich, dass sie sich an den äußeren Umständen, also den Wunder, der ganze Tamtam, der war, mehr Gedanken gemacht haben, als das, was Jesus mit diesen Wundern sagen wollte. Mit das, was Jesus eigentlich Kernbotschaft gehabt hat, von Anfang an dafür. Und Jesus sagt eben, es geht darum, um die unvergängliche Nahrung. Und nicht das, was Gott schnell wieder dir Erfüllung gibt. Wo ich so schnell in Versuchung bin, nachzugehen. Sondern dem Göttlichen, dem Unvergänglichen. Und dann sind Jesus, da kommen die Jünger, überlegen dann, ja, stimmt, das macht irgendwie noch Sinn, genau. Und jetzt kommt eine Frage. Genau, Vers 27 bis 29. Die Jünger fragen Jesus. Da fragen sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat der Gott, der Vater, aus seinem Bevollmächtigten bestätigt. Es geht um Gottes Wille tun, es geht um die unvergängliche Nahrung. Diese zwei Sachen versucht Jesus in den fragenden Jünger weiterzugeben, auf einer tieferen Ebene. Nicht um das grosse Wunder, sondern um das, was sich freisetzt in ihrem Herz. Und was wir schon mal festheben ist, die Jünger, sie bleiben interessiert. Sie sagen nicht einfach, okay, danke mal für die erste Antwort, wir nicht jetzt mal ein paar Wochen darüber meditieren, sondern wir wollen jetzt wissen, wir wollen nicht schauen lassen. Es ist schön, wenn wir nicht schauen lassen, wenn wir etwas nicht verstehen. Es ist sehr wertvoll sogar. Und es zeigt eine tiefe Sehnsucht von den Jüngern auf. Ich möchte verstehen, was mein Meister, ich meine, er war ja ihr Meister, ihr Rabbi. Sie wollen verstehen, was Jesus mit dem sagt, wenn er mit von unvergänglich redet. Wenn er jetzt nicht von diesen Wundern redet, die ja offensichtlich sind. Er möchte etwas Tieferes als die Wunder, etwas Größeres als die Wunder. Aber gibt es etwas Größeres als die Wunder? Sie haben eine tiefe Sehnsucht. Und die tiefe Sehnsucht ist mir aufgefallen, als ich letztes Wochenende mit meiner Frau am 30. Geburtstag von meinem Schwager war, auf dem Bürgerstock oben. Ich habe mich dann so ein bisschen, mal eine Geburtstagsparty im kleineren Rahmen, man stellt sich dann allen vor. Und als ich für das Buffet angestanden bin, es hat, ich glaube, niemand mehr gewusst, wie mein Name ist. Ich habe nicht den einfachsten Namen vielleicht, oder vielleicht kennt man ihn nicht, noch nicht. Aber jeder gewusst, dass ich Pfarrer bin. Pastor. Und dann hat es geheißen, hey, Pfaff. Und ich habe gewusst, was kommt. Es kommt die Frage nach Sex vor Ehe. Es kommt die Frage nach Homosexualität. Es ist die Frage nach Abtreibung gekommen. Es ist die Frage nach Geld gekommen. Das ist Daily Business, wenn du als Pastor bist und mit jungen Leuten unterwegs bist. Und es ist schade, ich hätte so gerne über die Hashtag Jesus-Serie geredet. Ich hätte so gerne erzählt, wie es gerade in Altdorf läuft. Ich hätte gerade so viel erzählt, wie viele wunderbare Leute ich habe, die einfach Sonntag für Sonntag einen extremen Einsatz machen. Das alles hat sie jetzt sehr zweitrangig interessiert. Und mich hat es wieder interessiert, zu sagen, es ist cool, dass man den Killer die heißen Eisen auspackt, dass man über das redet. Und das ist etwas, wie gesagt, wo mich einfach beeindruckt hat. Natürlich hat der eine oder andere auch so ein bisschen, erzähl jetzt ein bisschen, ich wollte jetzt Antworten hören, oder? Und gleich, was durchgesickert ist, es ist eine tiefe Sehnsucht da, hey, was ist mit dem Gott? Was ist da dran? Was hat wirklich Wert? Ich meine, es war ein Anlass gewesen mit allem Essen, Trinken, Zeug, alles wunderbar. Und wir haben es auch genossen. Aber wir wissen, und sie wissen, das erfüllt allein nicht. Es ist etwas mehr. Was ist das mehr? Was sagst du, oder? Um die Spannung ein bisschen hoch zu behalten, wollte ich dann zum Abschluss noch den zweiten Teil von dem Erlebnis weitergeben. Es ist wirklich sehr gut geworden. Aber was mich interessiert ist, die Leute sind interessiert. Und sie sind sehr viel mehr interessiert, als wir oft das Gefühl haben. Es wird sehr oft versteckt mit Sprüchen, gerade auch mit Ironie. Aber dass eine tiefe Sehnsucht da ist, habe ich in all diesen Jahren so oft erlebt. Und es sind nicht nur junge Leute dort gewesen, es hatten wirklich Leute in meinem Alter und älter. Genau. Also, wie gesagt, und durch alle Altersstufen durch ein Interesse nach dem Unvergänglichen. Jetzt, die Jünger, ist noch spannend, dass ich habe hier die neue Genfer Übersetzung, genau, das ist meine Lieblingsübersetzung, darum nehme ich sie amigs. Aber die Worte Dinge, die wir vorher gelesen haben, das steht in der Elternübersetzung, ist mit Werk übersetzt. Die Jünger fragen, was für Werk müssen wir tun, um Gottes Willen zu befolgen. Und das zeigt eine Prägung. Das zeigt eine Prägung der Jünger als Juden. Man muss Werk tun und dann kann man Gott gefallen. Aber Jesus sagt genau, nein, das ich euch gebe, könnt ihr euch nicht verdienen. Und wie schnell bringen wir das durcheinander? Wie schnell bringe ich das gerade als Pastor durcheinander? Ich denke, ich mache so viel für Kirche. Ich investiere so viel und mache und tue und gehe den Leuten nach und handle es und. Aber es macht mich kein Millimeter besser oder gläubiger als irgendjemand anders. Aber gleich haben wir immer das Gefühl, man muss Sachen abhäkeln und Sachen erfüllen und dann ist es gut. Und das war die logische Ding der Jünger. Okay, wenn wir das wollen, dann müssen wir einfach einhalten, noch mehr einhalten, noch strenger einhalten, noch klarer einhalten. Wir müssen die Dinge, wir müssen die Werke tun. Und dann haben wir das Unvergängliche. Dann haben wir das, was du sagst, was uns immer stillt. Und Jesus sagt, nein, das ist es nicht. Also natürlich sollen wir Gesetz einhalten, genau wie wir Gebot sollen einhalten. Aber nicht das ist der Punkt, was darauf ankommt. Weil das, was ihr euch bekommt, das kann nur ich, Jesus, euch geben und niemand anders. Und auch nicht eine Ausfüllung von irgendetwas, ein Abhäkeln von irgendetwas. Auch wenn du dich noch so viel in eine Kirche, in eine Gemeinschaft investierst, du kannst es nicht kaschieren, dass wir Christus brauchen und ihn zwar ganz. Wir sind nicht gerecht durch den Glauben. Wir sind gerecht durch den Glauben und nicht durch Werk. Und ein anderer Punkt ist, das Brot war damals ein Hauptspeis gewesen. Ich meine, nur schon Bergpredigt, wie gesagt, 5 Brot, 2 Fisch. Sie haben dort Brot und Fisch gegessen. Etwas, was man immer wieder gegessen hat. Ich meine, bei uns ist abgesehen vom Morgen Brot eine Beilage, wo vielleicht der Teller noch aufputzt ist, wenn überhaupt. Und übertreibt, dass Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben, ist die Frage, die ich dir mitgeben möchte, auch für die kommende Woche, ist Gott deine Hauptspeise? Oder ist er eine Beilage? Zielt dein Leben, deine Taten, deine Worte, dass Gott deine Hauptspeise ist? Oder ist es etwas unter ferner Liefen? Gott möchte unsere Hauptspeise sein. Jesus möchte unsere Hauptspeise sein. Und das ist nicht erfüllt, indem man 1000 Werke oder 1000 Sachen abhäkeln kann, sondern dass man sich danach sehnt. Die Hand, die Gott uns ausstreckt durch Jesus Christus und durch seinen Heiligen Geist, dass man sie ergreift und dass er das als Welle kommt in der Gebotswandel, die Gott uns zu unserem eigenen Schutz gegeben hat. Jetzt, die Jünger haben zugelassen, aber sie haben noch Zweifel gehabt. Kennen wir natürlich, oder? Man hört etwas Gutes, es macht Sinn und gleich denken wir, Moment mal schnell, das ist jetzt zu schnell gegangen, das kann so nicht aufgehen. Sie haben Zweifel, ich lese weiter, Vers 30 und 31. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Der Ausleger von dieser Stelle hat einen interessanten Gedanken gebracht. Jesus kommt und er sagt, ich bin die Hoffnung von allem. Ich bin die Erfüllung vom Gesetz. Und für, auch wenn sie noch nicht so alt waren, ist für sie gleich noch in dem Sinne halt relativ krass gewesen, dass sie 15 oder 20 Jahre sagen, all die Prägung, das ist jetzt schiebend auf die Seite. Jetzt kommt da jemand und sagt, er ist Gottes Sohn, er macht mega Wunder und er redet auch mega gut. Aber wir setzen alles auf eine Karte. Wenn man alles auf eine Karte setzt, dann will man der Sache doch mega sicher sein. Dann will man doch wissen, dann will man fast beweismässig wissen, hey, da muss ich mein Herz hineingeben oder meine Gedanken hineingeben, das muss ich jetzt verheben. Anders ist es mich nicht zu erklären. Ich meine, sie wollen ein Wunder. Ja, was wollen sie denn noch für Wunder? Sie haben einen Tag vor einer Speisung von, was auch nicht, 15'000 Leuten erlebt. Sie haben erlebt, wie sie im Sturm waren, kreidebleich vor Angst, geschrauen. Jesus hat ein Wort geredet und der Sturm hat sich gestillt. Es zeigt sich einmal mehr etwas von dem Vergänglichen. Wir erleben etwas mit Gott. Wir erleben etwas Gutes. Aber es greift nicht ins Unvergängliche hinein. Es ist schnell wieder verpufft. Wie schnell verpuffen die Sachen wieder? Und es ist ja tröstlich, dass es den Jüngern auch so geht. Dass Jesus nicht gesagt hat, hey, also sorry, was kann ich noch mehr machen, als das, was ich gestern gemacht habe, oder? Dass er eben nicht so reagiert. Dass er immer wieder in Liebe und Nachsicht die Jünger nachnimmt und sagt, hey, okay, ich erkläre es nochmal und nochmal und nochmal. Und das ist etwas, was auch stark ist. Und dass sie nachher mit Mose und Manna kommen, das ist dann irgendwo naheliegend. Brot, das Manna, das Brot, das sie in der Wüste bekommen haben, die Israeliten, wo sie ausgezogen sind von Ägypten ins gelobte Land. Und auch wieder Prägung. Die Juden sind völlig prägt von Mose bis heute. Wer als Jude Christus nicht angenommen hat, für den ist Mose immer noch so ein bisschen der Top. Dreh- und Angelpunkt. Er hat uns befreit. Er hat uns als Sklaverei befreit. Und ohne Zweifel ist Mose einer der grössten Männer oder Menschen überhaupt. Ein enormes Vorbild, ein enormer Glaubensmann. Und gleich ist er nicht Christus. Und Christus sagt, das Brot ist das eine, und sagen das Brot vom Himmel und das Brot der Engel. Und das ist völlig aus rabbinischer Sicht völlig aufgezüchtet worden. Aber Jesus sagt, ich kriege euch das Brot. Das ist so viel besser. Und er hat jetzt einfach so das Gerstenbrot vor sich gehabt, nicht das heilige Manna. Aber aus dem Gerstenbrot, aus einem ganz stinknormalen Brot, wird etwas Gewaltiges daraus. Weil es ein Bild ist von Jesus. Und ich meine, eben gesagt, sie wollen Zeichen, sie wollen Wunder. Sie haben schon zwei Wunder gehabt. Es hat ja nichts genützt, wenn sie nochmal ein Zeichen bekommen hätten, zum nächsten Mal höchstwahrscheinlich wieder gedacht gehabt, wie schnell ist das verpufft. Aber auf alle Fälle, Jesus macht den Sack zu und die Jünger begreifen. Und zwar habe ich das mit Offenbarung zusammengefasst, Vers 32 bis 35. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Die Jünger haben etwas erkannt, sie haben etwas begriffen. Und das zeigt sich auch, dass sie Jesus nicht mehr als Rabbi bezeichnen, so ein bisschen förmlicher, distanzierter, sondern sie nennen ihn Herr. Es ist wieder, in der Kommunikation ist etwas gegangen, in der Anrede ist etwas gegangen. Sie wollen das Brot, wo Jesus ihnen offeriert, wo eine tiefere Bedeutung hat, obwohl es ein ganz normales Gerstenbrot ist. Aber es geht um etwas Tieferes. Und sehr schnell wird ja dann auch das Abendmahl mit dieser Stelle in Verbindung gebracht. Und ich kann zuerst denken, okay, eine Woche für das wäre es eine Spannung gewesen, heute das Abendmahl nehmen. Aber vielleicht ist es auch gerade gut so. Weil was Jesus uns gibt, geht sogar über das Abendmahl darüber aus. Weil das Abendmahl ist schlussendlich gleich auch ein Sakrament. Es ist ein mega wichtiges Mahl, ein Liebesmahl, wo es hinweist auf Jesus Tod und auf Verstehung. Aber da so schnell wieder kommt unsere menschliche Dinge rein, dass wir denken, wir nehmen das Abendmahl Und dann ist gut, dann haben wir es gemacht. Dann haben wir es abgehäkelt. Wir machen das Gebet, dann ist es abgehäkelt. Wir schreiben der Person und dann ist es abgehäkelt. Und Jesus sagt, es geht so viel tiefer. Es ist eine Beziehung. Es ist ein Dranbleiben. Es ist ein Aufhören, sich dem Gott auszustrecken, mit allen Fehlern, die du und ich immer wieder machen. Aber so schön, dass wir einen Gott haben, der immer sagt, hey, ich liebe euch und ich werde immer wieder auf euch setzen. Was immer auch ist. Genauso wie Jesus immer wieder auf seine Jünger gesetzt hat. Obwohl sie manchmal, wie gesagt, so lustige Antworten gegeben haben und Wunder vor ihre Nase gehabt haben. Und einen Tag später sagen sie, ja, next, nicht Wunder, oder? Wir haben einen Gott, der wirklich gewaltig ist. Aus dieser Beziehung heraus. Und konsequent davon ist, dass wir wirklich durch das ein Wohlgeruch sein dürfen. Nicht, weil wir alles gut und richtig machen, aber wenn wir wissen, wenn wir uns festheben können. Wenn wir wissen, wo wir andocken können. Mit all unseren Fehlern und Sachen, wo wir auch Kraft zum Überwinden und zum gemeinsamen Tragen bekommen können. Ich möchte das lesen, was Paulus über Wohlgeruch schreibt, und zwar im 2. Korinther 2, Vers 15 und 16. Weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für dies ist ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Für jene aber ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Ich glaube, dass Gerüche ganz im Allgemeinen nochmal, wie gesagt, unseren Sinn anregt und unser Herz anregt. Wenn ich nur schon daran denke, ich habe früher lang geshootet, ich habe es geliebt, durch eine frisch gemähte Wiese zu laufen. Das ist gewaltig. Oder vielleicht auch, wenn es im Sommer oder im Frühling gewittert und es fällt Regen auf den heißen Asphalt. Oder bist du im Sommer, läufst du an einer Pinienallee vorbei und du schmeckst den süßlichen Piniengeschmack. Das sind Gerüche, die man schwer einordnen kann. Es ist einfach etwas, was sich in deinem Herz freisetzt und dir mega zusagt, mega gefällt. Und mir tut das insofern gut, weil ich grundsätzlich recht verstandesmässig orientiert bin. Ich will etwas verstehen, ich will etwas auslegen, ich will etwas begreifen. Und gerade auch ein Geruch hilft mir, zu sehen, es gibt eine Dimension, die nochmal tiefer geht, als einfach alles verstehen. Und das bekriegt sich nicht. Im Gegenteil, das befruchtet sich. Aber dass ich mit meiner Auslegung, mit der Theologie, mit den Gedanken, mit der Wissenschaftlichkeit an eine Grenze komme, wo ich darüber ausgehe. Und das ist für mich ein Wohlgeruch, Geruch allgemein, ein gutes Bild davon. Und gerade auch in Zeiten, wo man mit Herausforderungen konfrontiert wird, wo es um Schmerz geht, um Leid, um Tod, dass wir wissen, wir können nicht alles begreifen. Es ist etwas, wo das Herz begreifen muss, aber wo Gott begegnen möchte, ganz, ganz bewusst. Und das ist etwas, was ich im Bürgerstock, wie gesagt, mega schön erleben konnte. Natürlich habe ich auf der einen Seite meine Argumente dann auch gehabt, weil ich, wenn ich die, über die Stellen, die dann alle gesagt worden sind, habe ich schon x-fach Fragen gehabt. Und ich hatte das eigentlich noch relativ gerne. Ich habe gerne so Debatten. Aber das ist nicht der Punkt. Ich wollte ja keine Debatte gewinnen. Was gewinne ich mit einer Debatte, die ich gewinne? Ich gewinne einfach herzlich wenig. Was ich gewinne ist, indem ich ihn aufzeige, hey, dass Gott eine Beziehung will und auch eine Beziehung sehen, dass ich die Beziehung lebe mit allen Höchst und Tiefst. Und das etwas Spektakuläres ist. Und das ist ein ganz neuer Gedanke für viele Leute. Und das ist auch das, wo die Leute auch denken, ah, okay, ja, spannend und so. Und merken, es geht dann gar nicht mehr um die Debatte, es geht dann gar nicht mehr darum, ob jetzt dies und das jetzt gut oder richtig ist. Sondern, ah, okay, Gott hat Interesse an mir und ich könnte das irgendwo realisieren. Und plötzlich bist du auf einer ganz anderen Ebene von Evangelisation und vom Glauben weitergeben. Und das hat mich mega gefreut, wie der Abend nachher schlussendlich ausgegangen ist. Ein Wohlgeruch können sein, Steffi und ich. Mit all unseren Fachen, die wir vielleicht verpasst haben oder vielleicht noch besser können sagen und. Aber ein Wohlgeruch können wir sein, wenn wir auf den Gott hingewiesen haben. Und dass er unsere Beziehung mit uns will. Dass es nicht darum geht, dass etwas zu erfüllen oder zu machen, was immer noch viele Leute glauben. Geht mir in die Kirche, ist gut. Bezahlt mir etwas, ist gut. Macht mir das, ist gut. Macht mir gute Tage, ist gut. Es braucht die Sache. Ich bin froh, wenn ihr in die Kirche kommt und gute Taten macht. Aber es ist damit nicht abgehäkelt. Es ist abgehäkelt, wenn ihr die Beziehung mit Christus lebt. Und wenn ich von denen schwärme, wo immer ihr da sind, das hat so einen starken Impact. Und für das möchte ich zum Abschluss beten, dass wir den Wohlgeruch heraustragen können in den Kanton, in der Region, in alle Nöte und in alle Freude. Jesus Christus, ich möchte dir einfach danken, dass du ein Gott bist, der einfach an den Leuten festhält. Wie oft erkenne ich mich an den Jüngern auch, schon so viel erlebt, schon so viel Wissen irgendwo durch und gleich ja, verbaue ich es irgendwie wieder und versagen und ich kriege es einfach nicht auf die Reihe. Ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der immer uns festhält, wo immer wir auch sind. Ein Gott bist, der uns versteht. Ein Gott, der ein bisschen die tiefsten Fasern von unseren Gefühlen sieht. Der vielleicht nicht mal mein engstes Ding um mich herum sieht. Aber du siehst es und du verstehst es zu 100%, weil du mich erschaffen hast. Weil du uns erschaffen hast. Weil du uns wunderbar erschaffen hast. Ich bitte dich, dass wir uns ausstrecken nach dem unvergänglichen Brot. Und es ist nicht verkehrt, sich nach vergänglichem ausstrecken. Wir sind Menschen. Und dürfen das auch sein. Aber ich bitte dich, dass in unserem Herz ein Turnaround passiert, dass wir zuerst nach dir ausstrecken, dass wir zuerst sagen, du bist meine Hauptspeise. Und alles andere dürfen wir aus dem raus auch geniessen. Ich bitte dich, dass durch unser Leben sichtbar wird, dass du ein Hauptteil, dass du ein Hauptspeise bist, nicht einfach so ein Detail, ganz nebenbei. Und durch das nicht dürfen wir ein Wohlgeruch sein. Wir sind kein Wohlgeruch, wenn wir fehlerfrei sind. Wenn wir alles abhäkeln können. Wir sind nicht, wenn wir authentisch sind. Indem wir nach dir ausgestreckt sind. Und für das bitte ich dich. Und abermals bitte ich dich, gerade jetzt für die kommenden Tage, dass wir wirklich dürfen, dass wir immer dürfen vor Augen führen, dass du das Unvergängliche gibst. Und dass alles Vergängliche, wo manchmal doch ein Hasch nach dem Wind ist, dass wir das auf die Seite legen. Dass du es in eine Ruhe führst. Dass du es in einen Frieden führst. Dass du es in einen Trost führst. Dass du es in eine Freude führst. In allen Herausforderungen, in allen Schmerzen und in allen Freuden, die uns der Tag gibt. Danke, Vater, dass wir dich dürfen. Einfach lieben, dass du uns eine Beziehung mit uns aufgebaut hast. Dass es nicht um die Leistung geht, sondern einfach, dass wir uns an dir festhalten. Danke, dass du uns sagst, jeder Einzelne, und dass du ganz speziell bei der Familie von Wisi bist, dass du sie ganz speziell in den nächsten Tagen segnen tust. Danke, dass wir als Gemeinde zusammenstehen, dass das Familiengefühl, das wir predigen, propagieren, dass es sichtbar werden darf. Nicht nur heute am Gottesdienst, sondern am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Dass wir sie im Gebet einschliessen dürfen, dass wir Anteil nehmen dürfen. Dass wir einander Anteil nehmen dürfen, was immer jeder von uns hat. Danke bist du ein Gott von der Gemeinschaft. Amen.